Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Hier in Hamburg ist es später Sonntagabend, aber das hat seine Gründe, denn ich habe mich mit einem besonderen, ich kann gar nicht sagen Gast, sondern mit jemand heute Besonderem verabredet, nämlich hallo Daniel.
Ja, sehr besonders. Hallo Tobi.
Warum das besonders ist, da kommen wir später drauf zu sprechen. Aber es ist auch sowieso ein besonderer Tag heute. Ich habe es gesagt, hier in Hamburg ist es nicht nur spät und nicht nur spät geworden, sondern es war ein Sonntag, der, jetzt greife ich mal ins oberste Regal fast schon rein, wenn ich sage, sporthistorische Bedeutung hat. Der aber auf jeden Fall historische Bedeutung hat für Tamara Korpatsch. Anders kann man das nicht sagen, Daniel, oder?
Ja, hat den Titel gewonnen beim 250er-Turnier am Roten Baum. Ihr zweiter WTA-Titel sogar, da hatten wir gerade im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich war mir eigentlich sicher heute, dass das ihr Premierentitel ist, aber nein, sie hat vor 3 Jahren in Cluj mal ein Hartplatzturnier gewonnen im Herbst in der Halle und ja, sich jetzt gekrönt. Und Tobi, man hätte es ja eigentlich gar nicht schöner schreiben können, eine Hamburgerin, die in Hamburg gewinnt und dann auch noch am Montag, so wie ich es gesehen habe, ein neues Career High feiern wird. Das ist natürlich für sie, aber auch fürs Turnier selber, eigentlich die beste Geschichte, die passieren konnte.
Ja, eine Bombenstory, das muss man schon sagen. Ich selber war unter der Woche mal vor Ort und habe mir das Turnier angeschaut und man muss sagen, auch wenn natürlich, fairerweise muss man sagen, der Zuschauerzuspruch jetzt in, ja, mir tut es fast weh, das zu sagen, in keinster Weise vergleichbar ist mit dem beim 500er Hamburger Turnier im Mai, war es trotzdem und trotzdem dreifach unterstrichen und 4 Ausrufezeichen hinten dran. Eine tolle Veranstaltung, man muss sagen, grandios, dass das Team um Sandra Reichel das geschafft hat, wieder das Ganze am Roten Baum stattfinden zu lassen, auch wenn der Center Court natürlich der Oberrang abgehängt wird, weil nicht ganz so viele Zuschauer den Weg dahin finden, war das wieder tolles Spitzentennis in Hamburg mit einem tollen Feld. Wir haben die ehemalige Nummer 2 der Welt, die sich jetzt wieder ranrobben muss. Paula Badosa gesehen in Hamburg. Wir haben tolle Matches gesehen, nicht nur der internationalen Spieler wie Maya Sheriff oder eben auch die gute Anna Bonda, die ja heute im Finale gegen Tamara Korpatsch stand, sondern eben auch viele deutsche Spielerinnen, die sich dort doch in recht, muss ich sagen, passabler Form gezeigt haben. Aber wer eben den Vogel abgeschossen hat, war Tamara Korpatsch. Und die kam ja aus dem Strahlen nicht mehr raus. Was eine Woche, sicherlich ihr größter und emotional größter Titel. Schöner geht's nicht für sie in ihrer Heimatstadt. Und ab morgen die beste deutsche Tennisspielerin auf Rang 45 der WTA-Rangliste. Hammer, oder?
Ja, und da kann man halt wirklich nur sagen, verdient. Also, weil sie ist so lange schon auf der Tour dabei, hat sich im Grunde eigentlich mit jedem Lebensjahr immer stetig so ein bisschen verbessert. Und da kann man ja fast ja nämlich jetzt die Frage stellen, ja, wo soll das denn in den nächsten Jahren noch hingehen? Denn sie ist ja nicht jetzt Ende 30 und feiert diesen Titel quasi mit dem Abschied ihrer Karriere, sondern sie hat ja echt noch viele, viele Jahre auf der Tour vor sich. Und wenn sie so weitermacht mit der Steigerung, dann weiß ich nicht, haben wir vielleicht nochmal eine Top-10-Spielerin demnächst.
Legen wir die Latte gleich mal ein bisschen höher. Aber ich denke, allein schon jetzt dieser Sprung in die Top 50 hinein, ist natürlich Bombe für sie, bringt sie auch noch mal in ganz andere Möglichkeiten. Wir kennen die Geschichte immer mit, wenn du ein gutes Ergebnis hast, in neue Regionen vorstößt, in der Weltrangliste öffnet dir das natürlich Türe und Toren in die Hauptfelder von deutlich größeren und wertigeren Turnieren, ohne über die Quali zu müssen. Ganz, ganz, ganz fantastisch. Und eine, in dem Fall wirklich spontane Frage an dich, wir haben das auch nicht vorher besprochen. Es fällt mir nur gerade ein, dass ich mich diese Woche eben beim Turnier vor Ort mit einem Freund darüber unterhalten habe, dass wir mal so nachgedacht haben, gesagt haben, es ist eigentlich erstaunlich. Wir haben das Gefühl, ich habe es jetzt nicht recherchiert, dass im Damentennis diese, ich nenne es jetzt mal Late Bloomer Geschichten, also dass Damen in einem deutlich älteren Alter, ja, als bei den Herren nochmal sich zu neuen Höhen aufschwingen, für uns gefühlt häufiger vorkommt. Also Beispiele. Natürlich war eine Angie Kerber lange Jahre sehr, sehr gut, aber richtig, richtig gut. Erst late. Jasmine Paolini ist lange über die 125er, 250 Turniere dieser Welt getingelt, in Anführungsstrichen, soll überhaupt nicht despektierlich klingen, und hat dann mit 28 plötzlich angefangen, im Wimbledon-Finale und sonst wo zu stehen. Tamara Korpatsch jetzt auf einem zugegebenermaßen weltranglistentechnisch noch anderem Niveau, aber auch nochmal so einen Entwicklungsschub gemacht. Haben wir da so einen Wahrnehmungsbias, mein Kumpel und ich? Oder würdest du jetzt so spontan, ich überrasche dich damit, auch sagen, ja, da ist was dran? Oder fallen dir auf Anhieb drei beiden Männern ein, wo du kontern würdest?
Also direkt würde mir natürlich Marco Tronchetti einfallen,
Ja,
der natürlich
das
dieses
ist
Jahr
aber ein
Geschichte geschrieben hat.
Tingeler, ja.
Ja, also ich überlege nämlich gerade, also ich hätte es jetzt irgendwie auch vom Gefühl bestätigt. Man muss aber vielleicht dann sogar auch differenzieren, wenn man das wirklich mal überprüfen möchte. Also welche Messlatte legt man da, ne? Also nimmt man jetzt irgendwie Spielerinnen und Spieler im Vergleich, die noch spät zum Beispiel in die Top 100 oder in die Top 50 vordrängen, nimmt man die Top 50 vielleicht als Marke, wo man guckt, wann da irgendwie Spieler noch mal ja nach vorne preschen, oder nimmt man nur die Titel? Auch das könnte man natürlich in verschiedenen Kategorien machen, weil da wollte ich nämlich gerade sagen, wenn man, das soll jetzt gar nicht provokant sein, aber dann könnte man ja sogar nämlich fast Alexander Zverev mit dazu zählen, der halt jetzt mit Ende
Ja.
20 seinen ersten Grand-Slam-Titel gefeiert hat.
Ja, das stimmt wiederum auch. Und insofern hast du natürlich recht, man müsste es klarer zeichnen, anhand welcher Kriterien macht man so eine Aussage fest. Da hast du natürlich vollkommen recht. Nichtsdestotrotz, einfach so in der Momentaufnahme kam mir das so vor, dass wir solche Erfolgsgeschichten eben im voller Respekt fortgeschrittenen Tennisalter gefühlt mehr bei den Damen haben als bei den Herren. Aber wie gesagt, ich sag's ja, es ist gefühlt.
Gefühlte Wahrheit
Ja.
von Tobias Ambrosius.
Ja. Anderes gefühltes Thema noch, bevor wir zu dir als Person kommen, fällt mir jetzt gerade noch ein, weil es eben auch der gewissen mehr oder weniger Tagesaktualität geschuldet ist. Hast du gelesen, dass sowohl Djokovic als auch Sinner für Montreal abgesagt haben?
Ja, und das ist natürlich eine Sache, wo man sich jetzt fragen kann, wundert einen das oder wundert einen das nicht? Also, weil wir haben zwei Masters-Turniere hintereinander, Novak Djokovic natürlich auch altersbedingt sehr darauf aus, seine Kräfte zu schonen. Und auch bei Jannik Sinner habe ich mir dieselbe Frage gestellt, weil wir hatten jetzt natürlich diesen Frühling mit seinen, ja, in Paris Fitnessproblem, wie man sie immer so schön zusammenfasst. Und jetzt im Nachgang wissen wir ja, dass eigentlich alles gut ist bei ihm. Aber vielleicht ist das so ein Indiz dafür, dass er einfach doch ein bisschen vorsichtiger geworden ist, war dann so mein Gedanke.
Ja, das ist natürlich der naheliegendste, denn wir wissen, dass Montreal, wenn auch noch abgeschwächt, aber dann vor allen Dingen mit dem Weg dann sozusagen runter über Cincinnati nach New York, die harten Wochen für ihn, für alle Tennisspieler, aber vor allen Dingen für ihn noch kommen. Und der Gedanke ist naheliegend. Welcher genauso naheliegend ist, ist natürlich der bei Novak Djokovic. Da finde ich es jetzt auch gar nicht so verwunderlich. Aber bei Jannik Sinner natürlich schon vor dem Hintergrund, dass er bisher die Masters-Turniere hier in Folge gewonnen hat und demzufolge natürlich zu einem großen Wurf ausholen könnte, von dem viele auch ausgegangen waren, der wird doch nicht hier alle Masters-Turniere in diesem Jahr gewinnen. Und jetzt sagt er da ab. Und das ist natürlich schon so ein Thema, wo man sagen muss, überrascht mich. Das ist die eine Geschichte. Und die andere ist natürlich, dass gerade so ein Turnier wie Toronto Montreal ja schon auch echt immer so ein Qualitätsmasters war und jetzt da doch mit so schwerwiegenden Absagen dealen muss, da stellt sich schon die Frage, ob das alles so klug ist mit dem Terminkalender.
Ich glaube, das müsste man diskutieren, wenn sowas jetzt häufiger mal wirklich passieren sollte. Beziehungsweise, wenn Spieler das natürlich auch äußern. Also, weil, wenn wir die Begründung hören, ich spiele jetzt ein Masters nicht, weil mir der Kalender zu voll wird. Und da denken wir natürlich auch schnell an 2028, wenn wir in Saudi-Arabien noch ein 10. Masters dazu bekommen. Dann ist das natürlich durchaus ein Punkt, den man diskutieren müsste. Jetzt würde ich sagen, ist das natürlich so ein bisschen Interpretation und Spekulation, die man da reinlegt. Aber klar, die Spieler äußern oft, dass sie überspielt sind, dass sie längere Pausen benötigen. Von daher kann das natürlich auch ein Mitgrund sein, warum Jannik Sinner sagt, nee, ich möchte auf jeden Fall hundertprozentig fit bei den US Open spielen. Und auch in New York wissen wir ja, kann das bedingungstechnisch auch sehr herausfordernd sein. Von daher sicherlich, ja, viele Aspekte, die da am Ende reinspielen.
Also vielleicht ja dann doch nur in Anführungsstrichen ein Social Media Aufreger, der sich dem geneigten Tennisfan hierzulande, der auf den Podcast seines Vertrauens baut für seine Informationen, nämlich auf die Tennisproleten, vielleicht gar nicht so dramatisch offenbart, wie sich mir das offenbart hat als Tennis-Junkie, der auch noch die letzte Nachricht auf X liest. Sei es drum. Daniel, es wundert mich, dass du überhaupt noch sprechen kannst, denn wir kommen zu dir. Und folgendes: Wir haben seit diesem Jahr, beziehungsweise jetzt seit kurzem in unseren Reihen, nämlich mit dir jemanden, der die erste Herren-Tennis-Bundesliga live kommentiert. Habe ich das so richtig gesagt? Das ist Herren, es ist erste Bundesliga und es ist live, richtig?
Genau, das Ganze läuft bei sporteurope.tv. Dort gibt es seit dieser Saison alle Matches in voller Länge live, also halt gestreamt. Und parallel dazu läuft halt an jedem Spieltag immer noch eine Konferenz, wo man das Ziel hat, nicht nur die Matches, die laufen, alle abzubilden, sondern im besten Fall natürlich auch immer da zu sein, wo es gerade am spannendsten ist, bei den meistens 10 Matches, die dann parallel laufen. Und ja, das kommentieren immer zwei Leute zusammen aus dem Studio von sporteurope.tv in Krefeld. Und ja, ich durfte jetzt in diesem Jahr zweimal dabei sein. Ich hatte sogar heute, Zeitpunkt der Aufnahme, meinen zweiten von den beiden Einsätzen.
Also erstmal vorab an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, ja. Weil, naja, also ich sage das natürlich auch mit ein paar Freudentränen im Auge, weil wenn ich überlege, als wir den Tennis-Podcast vor vielen Jahren, vor 7 Jahren gestartet haben, da hätten wir das jetzt so vielleicht so nicht gedacht, ja. Aber dass es jetzt wirklich so weit ist, dass einer von uns beiden oder in dem Fall einer von uns dreien, Henrike kann heute nicht mit dabei sein,
Gute Besserung an dieser
ja,
Stelle.
gute Besserung, Henrike, dass du jetzt hier Tennis-Matches live, früher hätte man gesagt im Fernsehen, also im Stream übertragen darfst, ist natürlich erstmal was, wo ich echt so ein bisschen Pipi in den Augen kriege und das finde ich ganz toll. Also erstmal herzlichen Glückwunsch grundsätzlich dafür und dazu, Daniel. Was mich natürlich interessiert, ist, wie ist das denn so? Also wir labern hier seit 7 Jahren Podcast, wir können ein bisschen mehr, ein bisschen weniger reden, du kannst dazu noch fantastisch schreiben. Und jetzt stehst du plötzlich oder sitzt plötzlich vor so einem Schirm und musst kommentieren. Schwierig? Ja, nein, leicht? Was sind so deine Gedanken dazu?
Also erstmal vielen Dank. Dazu muss man sagen, dass das natürlich auch wirklich echt dein Verdienst mit ist, weil,
Quatsch.
nein, absolut, weil ohne dich hätte ich ja niemals angefangen, einen Tennis-Podcast zu machen. Und dann natürlich auch über die Jahre hat Henrike da einen großen Anteil, auch Schwelli natürlich, der seit 7 Jahren uns immer ganz intensiv mit den Grand Slams begleitet. Also auch danke an euch. Das muss definitiv dazu gesagt werden. Und ja, wie ist es? Das ist eine Frage, die ich mir nach dem ersten Mal, aber auch heute nach dem zweiten Mal auf dem Rückweg ebenfalls gestellt habe. Und ich muss sagen, es ist in gewisser Weise gar nicht so viel anders, weil wir natürlich auch den Vorteil haben, wir beschäftigen uns jetzt seit 7 Jahren ganz intensiv mit dem Tennissport und mit dieser Szene, die da irgendwie von Woche zu Woche um den Globus reist. Und man nimmt natürlich unheimlich viele Geschichten mit über diese Zeit. Das passiert natürlich auch bei den Turnieren, wenn ich irgendwo beim Challenger bin, etc. Man ist vernetzt über die Jahre und davon profitiert man natürlich. Also, weil in der Konferenz es auch ganz bewusst so angesetzt ist, das war die Vorgabe an uns. Ihr sollt natürlich schon das kommentieren, was ihr da seht und da, wohin geschaltet wird, das soll irgendwie eine Rolle spielen. Aber trotzdem, weil natürlich die Tage auch sehr, sehr lang sind, also es ist so, dass wir dann sonntags um 11 Uhr drauf sind, einen kurzen Vorlauf haben, so 10, 15 Minuten und dann in die Matches gehen und das Ganze dann halt auch wirklich so 6, 7 Stunden läuft, bis es dann vorbei ist. Und deswegen kannst du natürlich jetzt nicht durchgehend immer nur das kommentieren, was du da siehst. Das würde auf Dauer auch so ein bisschen ja undynamisch wirken, sondern du kommst natürlich auch irgendwie mal auf die ein oder andere Geschichte oder erzählst etwas zu dem Spieler, den du vielleicht bei irgendeinem Turnier gesehen hast oder wo ich weiß, da haben wir im Podcast mal drüber gesprochen und davon profitiert man natürlich ungemein. Und in solchen Momenten würde ich nämlich sagen, ist es eigentlich gar nicht so groß anders als hier bei uns.
Okay, spannend. Und was sind so die vielleicht zwei, drei Dinge, die man sich in Anführungsstrichen abgewöhnen muss im Vergleich zum Podcast?
Vielleicht, dass man mal weniger abschweift, weil das natürlich eine Sache ist. Nein, also
Was wir sehr gut können hier.
was wir sehr gut können, aber das meine ich jetzt auch gar nicht mal im Sinne von Abschweifen, dass man das Thema so komplett dann irgendwie mal für 2, 3 Minuten umläuft, sondern du musst natürlich schon auch ein bisschen mehr auf den Punkt kommen, beziehungsweise schneller auf den Punkt sein, weil es am Ende natürlich doch immer um das Produkt geht, was du da im Bildschirm siehst. Also ich sagte es gerade, man hat natürlich die Möglichkeit, mal irgendwie einen kleinen Ausflug zu machen, aber du kannst jetzt natürlich nicht so, wie wir uns hier dann teilweise auch einfach die Zeit ganz bewusst dafür nehmen, irgendwie mal 20, 30 Minuten über ein Thema quatschen oder über einen bestimmten Spieler, weil du dann im Grunde fast, weiß ich nicht, 10% des Spieltages komplett an dir vorbeirauschen lässt.
Ja, also halt wirklich eher die Geschichten, die du in deinem Kopf hast oder die du mitteilen möchtest, wirklich runterzubrechen auf so 60, 90 Sekunden Happen, zwischendrin vielleicht auch mal ruhig zu sein und die Geschichte dann vielleicht beim nächsten Seitenwechsel oder sowas fortsetzen zu können oder so.
Ja, zum Beispiel. Und natürlich hat man es auch dadurch einfach, dass man immer jemanden mit dabei hat. Also du führst natürlich keinen Monolog. Auch das ist ja eine Situation, die wir einfach hier aus dem Podcast kennen.
Ja, das
Also,
macht das
dass man sich die
vielleicht
Bälle
auch ein
halt mal
bisschen, bis,
zuspielt,
genau,
ne?
ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt nur alleine sozusagen senden müsste. Wir haben das ja hier in unserer Podcast-Karriere, glaube ich, ein, zwei, dreimal probiert, mal alleine Folgen aufzunehmen. Das ist schon relativ schwierig, finde ich.
Ja, es ist halt was ganz anderes, weil du da natürlich dir auch eigentlich nicht erlauben kannst, dann irgendwie groß mal einen Ausflug zu machen in irgendein anderes Thema, weil es dir, glaube ich, mit einer zweiten Person immer einfacher fällt, dann auf den Punkt auch irgendwie zurückzukommen, weil der notfalls auch einfach mal reingrätschen kann und dich so ein bisschen auffängt. Und das passiert in so einer Konstellation am Mikro dann natürlich auch, wenn du in so einer Konferenz unterwegs bist und ja, ein Spieler zu sehen ist, über den du gerade irgendwie eine Geschichte hast oder das einfach gerade passt, weil eine Situation passiert, die du vielleicht schon mal ähnlich gesehen hast. Und Ja, wenn denn natürlich dein Co. merkt, dass du jetzt vielleicht mal so ein bisschen langsam zu weit weg bist, dann kann der natürlich einfach reingrätschen und direkt wieder auf das Geschehen eingehen. Und das ist natürlich dann etwas, wie du sagst, das macht es dir einfacher, als wenn du alleine am Mikro hockst. Das ist ja auch ganz oft sogar ein Vorwurf, den man liest, dass die Leute den Eindruck haben, ist zumindest mein Eindruck so, wenn ich irgendwie auch im Social Media so Feedback lese über Kommentatoren, dass sie immer eher kritisiert werden, wenn sie alleine am Mikro sitzen, wobei das natürlich die viel größere Herausforderung ist.
Ja, definitiv, definitiv. Ich glaube, deswegen hat sich auch aus guten, nein, nicht deswegen, es das heißt nicht, dass es nicht hervorragende Einzelkommentatoren gibt, aber deswegen hat sich ja dann doch diese populärere Kombination aus zwei Kommentatoren oder Kommentator und Co-Kommentator, wie auch immer, durchgesetzt. Grundsätzlich die Tennis-Bundesliga der Herren, ja, ein gerade also für Tennisbegeisterte doch ein super attraktives, du hast es vorhin genannt, Produkt, ein super attraktiver Wettbewerb auch mit richtigen Topspielern dabei, oder?
Definitiv. Also wir haben ja auch in den Jahren, in denen wir den Podcast machen, immer mal wieder darüber gesprochen. Die Bundesliga-Saison ist ja vergleichsweise relativ kurz, also geht über 9 Spieltage, die so meistens in 6 bis 7 Wochen relativ kompakt dann jetzt zu dieser Jahreszeit gespielt werden. Du hast vor Ort natürlich immer einen sehr interessanten Tennistag, weil du hast in der ersten Bundesliga zum Beispiel 6 Matches, in der zweiten Bundesliga sogar 9. Hast Einzel und Doppel und das Thema Stars hast du gerade angesprochen. Also heute zum Beispiel waren Jan-Lennard Struff für Bredeney am Start, Botik van de Sandschulp hat heute gespielt, letzte Woche zum Beispiel Arthur Rinderknecht und Valentin Vacherot, die beiden Cousins für Neuss am Start. Yannick Hanfmann hat aufgeschlagen. Es gibt auch Namen, die auf der Liste stehen, die bisher leider nicht zum Zug gekommen sind. Zum Beispiel Augsburg als Aufsteiger hat Stefanos Tsitsipas ganz oben in der Meldeliste. Ob der jetzt nochmal aufschlagen wird, ja, es sieht eher nicht so danach aus. Aber natürlich sind also wirklich sehr prominente Namen dabei. Und was natürlich auch den Unterschied macht, ist, dass die Spieler bei so einem Bundesligaspieltag natürlich viel näher am Fan sind und der Fan umgekehrt natürlich auch viel näher am Spieler sein kann, weil du hast halt bei großen Turnieren natürlich oft den Fall, dass sie sehr abgeschirmt sind, dass sie teilweise ihre eigenen Wege und Gänge haben, wo sie sich aufhalten und gar nicht so viel, ja, Kontakt zum Fan entsteht. Und das ist in der Bundesliga natürlich anders, weil die Clubs spielen einfach auf ihren Anlagen. Da, wo jeden Tag gespielt wird, wo auch die Mitglieder spielen, es ist alles ein bisschen kompakter, ein bisschen enger und dadurch ist natürlich der Kontakt zu den Spielern anders, was die Spieler aber auch sehr schätzen. Also die Spieler, die sich auf das Thema Tennis-Bundesliga einlassen, die machen das halt auch wirklich aus vollster Überzeugung und nicht nur, weil sie da auch natürlich noch gutes Geld dazu verdienen können, sondern weil sie die Nähe zu den Fans sehr schätzen und natürlich auch dieses Teamgefühl, was du sonst natürlich als Individualsportler nicht hast.
Sehr selten, sehr selten. Wenn du für den Davis Cup nominiert wirst, ja, wenn es deine Mannschaft überhaupt in die Hauptrunde des Davis Cup schafft, dann vielleicht. Und es stimmt, insbesondere jetzt die Spieler, die du da aufgezählt hast, da, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, würde ich jetzt sagen, die müssen das nicht mehr unbedingt wegen des Geldes machen. Also an Jan-Lennard Struff. Insbesondere mit seiner Wimbledon Money von diesem Jahr, der müsste jetzt wegen der Kohle keine Tennis-Bundesliga spielen, aber er ist ja einer wie viele andere auch, der das seit Jahren, um nicht zu sagen fast schon Jahrzehnten, immer wieder tut und gerne tut. Und ja, ich finde, man kann's nur empfehlen, sich das anzugucken, wenn man vor Ort wohnt oder in der Nähe eines der Bundesliga-Clubs wohnt, ruhig mal vorbeifahren. Denn es ist genauso, wie du sagst, man steht direkt am Spielfeldrand oder sitzt direkt am Spielfeldrand. Man kriegt die ultimative Schnelligkeit und Power des Sports hier auf höchstem Niveau mit. Und wenn man das eben nicht vor Ort verfolgen kann, dann eben jetzt, und du hast gesagt, Sport Europe TV. Das ist Umsonst oder muss ich dafür zahlen?
Nee, ist kostenlos.
Mensch, guck mal
Ja,
da.
es
Ja.
gibt noch Dinge, die kostenlos sind. Der Streaming-Dienst hat ja sogar auch die US Open
Ja.
im Angebot, dadurch wahrscheinlich dem einen oder anderen Tennisfan ein Begriff.
Ihr könnt euch
Und ja.
erinnern, ich glaube, vor 3 Jahren oder sowas haben die angefangen, da hießen die noch Sport Deutschland TV. Es ging auch ziemlich heiß durch die Presse, weil das damals so ein Ding war, wie die US Open werden jetzt von Sport Deutschland TV übertragen. Die hatten zu der Zeit relativ groß aufgefahren, hatten ja auch Boris Becker als Co-Kommentator mit dabei, viele Leute der Sky und Eurosport-Crew rübergezogen und haben dann aber Teile wiederum der Rechte auch wieder an Sky bzw. Wow verkauft. In den beiden Folgejahren und dann umfirmiert auf Sport Europe TV, richtig?
Richtig, der Streamingdienst hat sich dann umbenannt. Geändert hat sich wenig. Es gibt ein breites Sportangebot, zum Beispiel auch in der Leichtathletik. Die Diamond League ist dort zu sehen. Also ein Dienst, der durchaus in Anspruch genommen werden kann. Und ja, Tennis ist halt ein wachsender Markt auf dieser Plattform. Also nach den US Open jetzt die Tennis-Bundesliga. Die US Open, habe ich mir sagen lassen, werden auch in demselben Studio produziert, unter anderem, wo jetzt die Tennis-Bundesliga-Konferenz produziert wird. Also das unterstreicht, glaube ich, auch nochmal, ja, wie ernst man halt das halt auch nimmt. Und natürlich für den Deutschen Tennisbund, der diese Tennis-Bundesliga organisiert, eine sehr schöne Sache.
Sag mal, das wäre dann aber wahrscheinlich zu früh zu fragen, ob ich dich vielleicht mitten in der Nacht bei den US Open irgendwie auf vielleicht zumindest mal Platz 14 bei Wascherow gegen, keine Ahnung, Mackenzie oder sowas hören kann. Das wäre noch zu früh, oder?
Ich kann die Frage sogar noch eleganter abmoderieren. Ich habe in der Woche schon ein anderes Turnier, wo ich verpflichtet worden bin.
Oho,
Ja.
der feine Herr Daniel hat ein anderes Turnier. Geil, super. Ja,
In,
finde ich
Infos,
spitze.
Infos folgen in Kürze.
Ja, wie geil. Also, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ihr hört, es läuft. Ja, es läuft bei uns Tennisproleten, es läuft bei Daniel super gut. Und wenn euch das gefällt oder ihr dem Daniel gratulieren wollt oder überhaupt eine Meinung, einen Kommentar habt zu dem, was wir hier machen, dann schreibt uns gerne an kontakt@tennisproleten.de. Natürlich auch auf Insta unter Tennisproleten könnt ihr uns finden. Und da freuen wir uns über jedes Feedback, egal ob positiv oder negativ. Für Positives freuen wir uns und aus dem Negativen versuchen wir zu lernen und uns zu bessern und immer besser zu werden. Also insofern schreibt uns da gerne. Und Daniel, hast du noch einen Abbinder für heute oder war es das einfach?
Ich finde, du hast das jetzt am Ende gut auf den Punkt gebracht.
Ja.
Und ich glaube, wir freuen uns jetzt einfach auf die kommende Woche mit vielen neuen Orten, neuen Turnieren.
Ja.
Und ja, der US-amerikanische bzw. auch kanadische Hardcourt, der schreit ja aktuell sehr, sehr laut.
Absolut, jetzt geht's rüber über den Teich Richtung Washington und dann Montreal, Toronto. Viel Glück der neuen deutschen Nummer 1 im Damentennis, Tamara Korpatsch, natürlich allen anderen auch, aber sie sei an der Stelle nochmal besonders hervorgehoben. Bombenwoche von ihr. Herzlichen Glückwunsch von Tennisproleten. Wir hören und wollte ich schon fast sagen, sehen uns wieder Ende nächster Woche. Bis dahin macht's gut und tschüss.
Und tschüss.